Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur 100. Ausgabe der Flaschen, worin Christoph Raffelt und Holger Klein Wein trinken. Falsch. Worin Christoph Raffelt Wein probiert und ausspuckt und Holger Klein Wein trinkt. Mit Christoph Raffelt.
Und Holger Klein.
Die erste Frage, die wichtigste, sonst flippen wieder alle aus. Womit fangen wir an?
Schon. Wir fangen an natürlich mit Schaumwein.
Schön. Das heißt, genau. Alle können jetzt live dabei sein. Legendär. Ja, legendärer Lapsus. Können jetzt live dabei sein, wie mir möglicherweise wieder eine Schaumweinflasche um die Ohren fliegt.
Ah, okay. Und, ich habe meine schon vorher geöffnet.
Nee. Das ist ja hier wegen der Atmo.
Ja, ich weiß, du machst das wegen der Atmo.
Und ich mache das jetzt in Richtung genau. Des Bücherregals. Die Literatur ist in einer tiefen Krise. Ich krieg den Korken nicht raus. Warte mal. Scheiße. Ich krieg den Korken nicht raus. Na?
Wenn du beschäftigt bist.
Das ist immer spannender. Warte. Da. So, das sah gut aus.
Gut.
Das sieht gut aus.
Das heißt, wir trinken heute Dynamite oder Dynamite, Clay Powder, Blanc de Blanc, Super Reserva, Brut Nature, Metodo Classico. Das ist ziemlich viel, das ist ein langer Name.
Was ist denn zum Teufel?
Von der Portugal Boutique Winery. Und wenn man will, dann kann man den roten Nippel ziehen und was? Das Etikett auch einmal von rechts nach links aufreißen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt.
Nee, ich habe eine Manschette drum, warte mal.
Also,
da ist ein roter Faden am Etikett. Ist nicht, dass wir hier den roten Faden verlieren.
Genau, der rote Faden, der Aufreißfaden, ne? Man nennt es wohl Aufreißfaden an der Flasche. Genau, wenn man das vorsichtig macht, also bei mir hat es ein bisschen geklebt, aber sozusagen schon das Etikett drunter geklebt, aber es ist doch eigentlich eine ganz nette Idee. Das ist so ein bisschen die Kulisse, also das kleine Mittelgebirge oder so im Hintergrund der Weinberge, was da so
mit ach, das, ne? Das soll so räudig abgehen. Also das soll.
Ja,
das,
ja, ja,
okay,
ja.
Okay. Ah ja.
So. Genau. Wir sind heute in Portugal. Wir waren auch früher schon mal in Portugal, aber schon länger nicht mehr. Und zum Auftakt trinken wir Schaumwein aus Beirada. In Beirada waren wir auch schon mal. Ich habe nochmal nachgeguckt. 2016 waren wir da. Da haben wir nämlich was von Filipa Pato getrunken. Und sozusagen an der Grenze von Beirada zum Dau, genau, haben wir einen Wein aus dem legendären Hotel Bussaco getrunken.
Der
erinnerst du dich?
Bussaco Branco, genau. Hieß der.
Oder der Bussaco Branco, genau.
Habe ich noch 5 Flaschen von.
Cool, ja.
Und zwar von dem Jahrgang damals. Was waren das für ein Jahrgang damals? Das muss ja dann, können wir ja wirklich mal anfangen aufzureißen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht mehr, was für ein Jahrgang war. Müsste ich
naja, wenn es 16 war, dann wären wir wahrscheinlich also mindestens 16.
Ja, die machen ja, die Weine sind ja, bleiben ja sehr lange im Keller normalerweise, bis die veröffentlicht werden. Und insofern könnte es schon sein, dass es irgendwie 2012 oder sowas
13.
war. 13. Du weißt es.
Hast du gesehen. Branco Reservado.
Ah ja, genau.
Damals hattest du gesagt, der hätte alles, was ein großer Wein braucht. Kann ich mich noch dran erinnern.
Sehr schön, ja. Vor allem ein großer Südwein. Also wir haben ja heute auch noch einmal Weißwein aus der Ecke, also ein bisschen höher vom Douro. Mhm. Da waren wir natürlich auch schon mal, weil wir haben ja schon mal Portwein von Nieport auch getrunken, ne, in den kleinen Flaschen. Und jetzt haben wir so die nächsten 3 Sendungen so ein bisschen zwischen Portugal und Spanien.
Und danach kriege ich die Krise, weil ich gerne nochmal nach Portugal würde. Mhm.
Ja, da will man sowieso immer hin, weil es einfach ein total nettes Land ist, finde ich, von oben bis unten.
Total weit, ey.
Ja, also da muss man dann halt schon irgendwie hinfliegen oder du brauchst halt echt viel Zeit im Zug. Ja. Klar, das ist schon echt eine Ecke.
Ne? Oder halt also, viel Zeit und dann, ich meine, mit dem Bus, aber da bist du dann halt auch 4 Tage unterwegs, wenn du es gemütlich haben willst. Ne?
Ja, aber wenn du es gemütlich haben willst, dann kannst du halt auch echt ein paar schöne Ecken anlaufen. Also du kannst entweder die Atlantikroute nehmen und dann kommst du halt in Bordeaux vorbei, Loire vorbei, Bordeaux vorbei, dann unten Biarritz so die Ecke. Ja. Also
Das sind wahrscheinlich sogar noch mehr als 4 Tage, aber wenn man drei Wochen sich Zeit nehmen würde.
Aber dann ist eigentlich auch schon die Fahrt das Ereignis mit.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Weil du kommst halt, diese ganze Küste von Galizien ist halt total geil. Also sowohl was das Essen, also was die Landschaft angeht, das Essen und die Weine. Dann kommst du halt irgendwann im Vinho Verde, also am Minho an. Das ist ja der Grenzfluss zwischen Portugal und Spanien. Und diese ganzen Ecken da, die sind, da passiert einfach total viel, auch was Wein angeht. Das ist super spannend. Also da kann man eigentlich einen ganzen Urlaub draus machen, ne? Dann machst du ein paar Tage Portugal und fährst auf der anderen Seite sozusagen wieder so ein bisschen zurück. Also das kann man eigentlich super machen, gerade mit dem Bus.
Ja, ja, wenn man die Zeit hat, ne?
Wenn man die Zeit hat, ja. Die musst du dir halt nehmen.
Ja, schulpflichtige Kinder, ne?
Ja, ich so. Weiß. Das ist ja bei uns auch so. Ja, ja, und vor allen Dingen, das wäre ja kein Problem, wenn man selber Lehrer wäre. Also ein Freund von mir, der ist eben Lehrer und der macht sich dann halt auch, also der ackert total viel, weil er auch noch Schwimmlehrer ist und am Wochenende eine Schwimmschule hat. Also jetzt ist ja sowieso im Moment noch alles anders. Aber im Prinzip hat er halt, ansonsten arbeitet er immer, weil er auch noch ein Haus sozusagen umgebaut hat.
Ja.
Aber die 6 Wochen Sommerferien, die waren immer heilig und die haben halt auch einen Bus und dann setzen die sich irgendwie mit ihren 4 Kindern in den Bus und dann fahren die runter nach Frankreich und Spanien.
Krass.
Das ist dann schon geil.
Ja, ist vor allen Dingen sportlich. Na? Mit 4 Leuten im Bus ist, das ist...
Ja, mit 6.
Mit also 6? 4 Kinder.
Ja, ja. Also klar, die haben dann noch Zelt und so, aber...
Okay.
Ja. Ja, ja, aber das machen die dann. Das sind dann diese 6 Wochen, in denen sie sich irgendwie quasi vollständig erholen einmal.
Ja, ganz cool. Ne? Ja. Kannst du als Freiberufler ist das ja fast unmöglich. Also ich könnte mir vorstellen, also ich meine, wir werden ja dieses Jahr dann auch irgendwie, wollen wir nach Irland, wenn nichts dazwischen kommt, man weiß heutzutage ja nicht. Also sich da, ich sag mal, 2,5, 3 Wochen komplett frei zu machen und nichts zu arbeiten, ist schon echt. Das ist so die Grenze. Das merke ich dann auch in den 6 Wochen vorher und 6 Wochen danach noch.
Ja, genau,
ich auch. Wem erzähle ich das? Ja.
Ja. Also mal kurz hier zum Schaumwein. Barrada ist, glaube ich, eines meiner Lieblingsgebiete in Portugal mittlerweile. Das war relativ lange ziemlich unbekannt, bis eben der Vater von Filipa Pato, also Luis Pato, dort ein Weingut gegründet hat. So Anfang der 80er Jahre hat er die ersten Weine gemacht, ist aber trotzdem immer noch weitgehend so unterm Radar geblieben. Und es war mal wieder so ein bisschen auf Initiative, würde ich sagen, von Dirk van den Nieport, der ja eigentlich am Douro ist, der aber eben auch so das Potenzial der Region erkannt hat und einfach die Winzer zusammengebracht hat. Das ist ja ein Typ, der ist einfach die ganze Zeit irgendwie unterwegs, der kennt 1000 Leute und der verbindet einfach Menschen. Das ist einfach eigentlich, ich glaube, noch mehr seine Stärke noch als Weinmachen. Dafür hat er auch seine Leute, kommen wir gleich noch zu. Aber er hat halt die Ideen und er stößt halt an. Und dann haben sich eben Winzer dort zusammengefunden in Barrada, haben sozusagen eine Interessensgruppe gegründet und seitdem ist dieses Gebiet viel mehr im Fokus. Und es ist halt ein ganz altes Weinbaugebiet, es ist am Atlantik, es profitiert vom Klimawandel, wie viele Weinregionen in Portugal noch. Ne? Aber das ist so dieses typische, also es gibt eben Weinbaugebiete, die hatten früher in 10 Jahren einen guten Jahrgang, dazu gehört Portugal auch, oder einen herausragenden, sagen wir mal so, und vielleicht 5, 6 mittelmäßige und 4 schlechte. Und heutzutage hast du kaum noch einen schlechten. Und vielleicht ist dann der eine oder andere mal ein bisschen zu heiß. Mikro hat Schluck auf, fragt jemand im
Chat. Ignoriere den Chat.
Okay. Aber insgesamt profitieren gerade diese atlantischen Anbaugebiete halt und Barrada tut es auch. Und in Portugal gibt es ja total viele Rebsorten, die es eben eigentlich nur in Portugal gibt. Für Rotwein ist das in Barrada eben Baga. Das ist so eine Sorte, die früher, wenn man die ausgebaut hat, halt vor allen Dingen viel Tannin hatte. Also viel Gerbstoff eben, recht rau war und mit der kann man aber heutzutage auch anders umgehen. Die hatte auch relativ viel Alkohol früher immer, ist aber heutzutage auch anders. Also der Dirk van den Nieport hat dann auch selber ein Weingut da gegründet und der macht halt Bagas irgendwie mit 11,5 oder 12%. Und hier unsere Boutique-Weinerie hier, Portugal-Boutique-Weinerie, die machen eben aus Baga auch einen Schaumwein. Das hier ist aber jetzt ein Blanc de Blanc und also eben nur weiße Sorten. Und auch da hat man eben zwei klassische portugiesische Sorten drin, die man höchstens noch in Spanien, also in Galizien auf der anderen Seite hat. Das ist Bicol und Arinto. Und dazu kommt halt so ein bisschen Chardonnay dazu.
Mhm.
Aber im Prinzip ist es schon ein klassischer, typischer Beirada-Schaumwein. Also Beirada ist die wichtigste Appellation für Schaumweine in Portugal.
Mhm. Rund um die Stadt Águeda.
Ja.
Was die wahrscheinlich komplett falsch, ich komplett falsch ausspreche und die ganz anders. dieses Klimawandel, also dieser Klimawandel-Bonus sozusagen, gibt es da schon ja irgendwie irgendwelche wissenschaftlichen, also Modelle, Prognosen, wie lange das noch gut geht, bis es dann auf die andere Seite kippt und das Zeug?
Ja, für Portugal speziell, also ich sag mal so, das, also was schon kippt eigentlich ist insgesamt in Portugal das Problem mit den mit der Hitze und den Waldbränden, ne? Das ist ja ein Wahnsinnsproblem geworden in den letzten Jahren. Mhm. Also zum einen natürlich, weil es eben immer heißer und trockener wird, zum anderen eben auch, weil die sehr, sehr viel mit schnell wachsenden Bäumen aufgeforstet haben, Eukalyptus vor allen Dingen. Also Forstindustrie da mit der Eukalyptus und Eukalyptus brennt halt wie Zunder, ja. Und da hast du gar keine Chance mehr gegen. Und da, also das macht das Problem viel größer und diese Waldbrände, die springen halt auch auf dann natürlich auf Weinbaugebiete über, ja. Und das hast du ja in Kalifornien auch zum Beispiel. Und wie lange das in den Weinbaugebieten selber noch gut geht, das ist eine schwierige Frage. Also es gibt schon, denke ich, Hochrechnungen. Also ich habe es jetzt nicht so ganz auf der Pfanne, aber letztlich geht es immer alles schneller im Moment, als wir denken, glaube ich. Ja. Ja, also ich glaube, die Klimamodelle sind fast noch zu konservativ. Also solange man, ich glaube, also die Gebiete, die direkt am Atlantik sind, das wird noch relativ lange gut gehen.
Okay.
Die weiter im Hinterland sind, da wird's dann schon schwieriger. Mhm. Kommen wir gleich noch zu, weil am Douro kann man das, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Da gibt's sozusagen den vorderen, also den oberen Douro, den mittleren und den unteren Douro. Und also der Douro sozusagen an der spanischen Grenze, da ist, glaube ich, nicht mal die Hälfte vom Regen, den du vorne bei, an Porto hast. Ja. Mhm. Und da wird's dann schon irgendwann schwierig, tatsächlich das Ganze überhaupt noch, also überhaupt noch genügend Wasser für die Reben zu kriegen.
Ja. Ja, ein paar Jahre haben wir noch.
Also ich meine, das wird auch bei uns ja eine Herausforderung irgendwann. Also das geht jetzt alles noch und man kann halt teilweise noch weiter in die Höhe gehen, aber irgendwann ist da halt auch Schluss, zumindest bei uns.
Irgendwann müssen wir mal so Wein aus Norwegen probieren und sowas.
Ja, genau, wenn das irgendwie das ein bisschen
Nordzeug.
Aber da können wir im Prinzip in sozusagen auch anfangen mit bei uns so ein bisschen mit Saale-Unstrut und Mecklenburg und
Brandenburg. Mecklenburg also. Macht Wein.
Ja, es gibt
Brandenburg, weiß ich, Brandenburg
nicht viel,
hat aber aus Brandenburg habe ich schon mal.
Macht auch schon ein bisschen.
Ja.
Schleswig-Holstein hat halt auch ein bisschen. Ne?
Na, aus Brandenburg habe ich mal eine Piwi-Winzerin im Studio gehabt, damals, als ich noch Radio gemacht habe. Und die hatte ein paar Weine dabei. Das war ganz geil. Also die waren wirklich gut. Also erstaunlich. Die waren halt sauteuer, weil die nur ganz wenig Fläche hatten. Und ist halt alles, es ist auch sehr neu. Keiner kauft es. Das heißt, du kannst es auch gar nicht in Massen absetzen. Ja. Hatte ich damals gehofft, dass sie wenigstens irgendwie ein paar Pullen da lässt. Nischt.
Ja, ich finde, es hat einen sehr, sehr schönen eigenen Geschmack. Also es ist...
Der riecht nach Vanille.
Ja, naja. Na ja. Ich finde auch, die Vanille hat man auch am Gaumen.
Okay.
Ja. Und zwar recht prägnant sogar, würde ich sagen. Mm.
Mhm.
Ja. Und das gibt dem Ganzen... also der hat sowieso, finde ich, eine ganz schöne, ziemlich feine Perlage.
Mhm.
Die ist auch ja jetzt sehr schnell auf der los wird,
merke ich.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange er jetzt auf der Hefe war, aber
das ist ja mal interessant. Ich habe, glaube ich, noch nie Wein getrunken, der nach Vanille schmeckt und riecht. Also riecht schon, das, ne, diese ganzen aus dem Fass und so, aber die riechen halt eher nach so Vanille-Karamell-Gemisch und das hier riecht wie eine echte Vanille, also wie eine frische Vanille.
Ja, das finde ich auch.
Großartig. Chat wüsste gerne, woher die Vanille kommt. Kommt die aus Holz?
Ich glaube... Es kommt so ein bisschen aus dem Zusammenspiel der Rebsorten. mit sozusagen mit dem Hefelager. Holz dürfte es eigentlich nicht viel sein. Das ist eigentlich ausgebaut in altem, so ein bisschen der Grundwein ja auch nur, ne? In altem Holz und Edelstahl, im alten Stahl, im rostigen Stahl. Genau. Danke. Ja. Ja, und dann halt ein bisschen frische Vanille reingeschmissen. Nee, ich glaube, das ist das Zusammenspiel dieser drei Rebsorten mit einem relativ langen Hefelager, also auch vom Grundwein eben. Und dann nochmal auf der Flasche und dadurch entwickelt sich das.
Super.
Finde ich auch sehr schön.
Was haben wir da noch? Was Vanille? Eigentlich ist das wie so ein süßes Vanillegebäck.
Ne? Ja, Vanillegebäck mit so ein halt so ein bisschen
Puddingbrezel.
Ja, genau, das hat tatsächlich was von Pudding. Und dann hast du da halt noch so ein bisschen, ich finde halt noch so ein bisschen Birne mit drin, bisschen Birne, ja, bisschen Zitrone, aber jetzt nicht so die frische Zitrone, sondern eher die, ist auch noch nicht so gezuckerte Zitronenschale, aber es ist irgendwas dazwischen, so Zitronenöl oder sowas. Also sowas Weiches auch, ne? Ich finde, der hat ja was Weiches auch durch die Vanille und diese recht feine Perlage. Und dann hat er aber trotzdem so einen schönen Druck. Mhm. Und ich finde, ohne den Druck wäre es halt auch irgendwie zu viel mit der Vanille. Aber dadurch, dass der diesen Säuredruck hat, passt das irgendwie total gut zusammen, finde ich.
Schwenk da mal die Perlage raus.
Ja.
Dann merkst du auch, du brauchst die Perlage. Ansonsten wird das vanillig-plunderteilchenartige. Fast billig cremig, ja. Das ist ganz interessant. Der braucht wirklich die Bläschen. Mhm. Also ohne ist er auch geil, aber eher so, war im Angebot.
Sehr schön. Also finde ich ziemlich gut. Ja. Und auch das Projekt finde ich ganz gut. Das sind irgendwie so zwei Leute, die im Prinzip eigentlich gar nicht so richtig mit eigenen Weinbergen groß geworden sind. Also der eine, Nuno Moraes, war der Vater schon, der Großvater schon irgendwie Winzer, aber ich glaube, der Vater dann nicht. Und das sind so diese typischen Lebensläufe und Projekte, wie man die im Prinzip ja mittlerweile, aber auch erst so seit 15 Jahren irgendwie echt an ganz vielen Ecken und Enden hat, auch bei uns so sozusagen familiärer, im Zweifelsfall so ein familiärer Quereinstieg, dann mal hier und da ein Praktikum gemacht. Ja. Also der es sind zwei Leute, der eine ist Ricardo Sarasola, da war halt der Vater irgendwie Weinkenner und er hat sich selber eben ist sozusagen zwar nicht in der Winzerfamilie groß geworden, sondern bei jemandem, der sich eben viel mit Wein befasst hat. So als würde mein Sohn jetzt irgendwie dann ein Önologiestudium angefangen und
weil sein Vater den ganzen Tag säuft, ne?
Ja, danke. Gerne. Und dann haben die sich halt irgendwie tatsächlich beim Studium getroffen und dann sind die aber wieder in ganz andere Richtungen. Also der Nuno ist Richtung Neuseeland erstmal. Und hat dann, ist dann zu Anselmo Mendes. Anselmo Mendes ist so der, so ein bisschen so der Gottvater des Alvarinho oben im Vinho Verde-Gebiet. Also der hat sozusagen diese reinsortigen Alvarinhos populär gemacht. Und der Ricardo ist dann so ein bisschen durch, der war irgendwie in Australien, in Bordeaux, in Uruguay. Uruguay wird ja auch Wein gemacht.
Ich weiß nicht mal genau, wo Uruguay ist. Also ja, Südamerika, aber wahrscheinlich ist es noch nicht mal Süd oder Mitte, sondern Mittel, aber ja, ich.
Nee, Südamerika.
Okay, Schweine.
Schon. Das ist so ist halt neben Brasilien irgendwie. Ja? Und obwohl viel, viel kleiner, häufig die bessere Nationalmannschaft im Fußball. Nicht immer, aber.
Hatten wir nicht einen Mitschüler, der dann irgendwann nach Uruguay ausgewandert ist, relativ
zeitnah? Doch, genau. Ne?
Ja, wir. Genau, hatten wir, genau.
Ja. Genau. Genau, und dann haben sie sich aber irgendwann. Gute Frage. Dann haben sie sich irgendwann wieder getroffen oder sind in Kontakt geblieben und der Nuno hat dann irgendwann, ich glaube vor 6 Jahren, hat er dann sozusagen diese Boutique-Weinerie gegründet und der Ricardo ist, glaube ich, 2020 dazu gekommen. Jetzt machen die so an verschiedenen Ecken machen die halt Wein, also vor allen Dingen eben Vinho Verde, also ganz oben, da wo der Nuno eben auch sozusagen gelernt hat und im Amduro und dann eben im Barada. Und von diesen Leuten gibt's jetzt da so in dieser Ecke relativ viele. Also Barada ist ja so auf dem Weg von Porto runter nach Lissabon und dann so etwa ein Drittel der Strecke, da ist Barada. Und nochmal so dieses eine Drittel oberhalb von Porto, da ist eben Vinho Verde-Gebiet dann.
Shit.
Genau.
So, erzähl mal weiter, ich hol derweil eine Küche.
Ah, du holst einen Lappen.
Ja, genau.
Und wenn man das so ein bisschen, also Portugal mal so insgesamt sieht, dann hat man irgendwie ziemlich genau die doppelte Fläche von Weinbergen, Weinfläche wie in Deutschland, also so 224.000 Hektar etwa. Und das aber eben auf einer Fläche von 92.000 Quadratkilometer, während wir halt irgendwas um die 360.000 Quadratkilometer haben, ja. Und das heißt, wir haben ja irgendwie,
klein.
Es ist klein, ne? Wir haben 84 Millionen Einwohner so in etwa und die haben irgendwie 10, ne? So, das heißt eben der Weinbau ist halt viel viel verbreiteter in Portugal und ist halt auch eine der wesentlichen Wirtschaftsfaktoren auch, ne, für das Land. Also ist schon ziemlich bedeutend.
Weißt du, das Schlimme ist ja nicht, dass jetzt hier irgendwie das Glas so auf den Tisch umgekippt ist, ne, sondern das Schlimme ist, das meiste von dem, was aus dem Glas rausgekippt ist, ist mir auf die Jogginghose.
Ach, auf die Jogginghose.
Das heißt, ich sitze jetzt hier, als hätte ich mich kalt eingenässt. Ja.
Das mit dem Kalten kommt dann noch, ja.
Kalt, nee, ist ja schon kalt. Also ist,
ist schon kalt.
Das fühlt sich sehr interessant an. Kenne ich so auch nicht. So.
Ja, witzig. Bei so manchem kommt die Vanille erst im Hals oder irgendwo hinten im Gaumen. Also es ist schön, ne? Es ist irgendwie, muss ich auch sagen, ich habe noch nie so ein, also meistens hat man ja so eine Idee von Brioche.
Ja,
ne? Irgendwas mit Hefe. Das ist ja normal sozusagen. Gerade bei Blanc de Blanc, da ist diese Brioche-Note meistens viel ausgeprägter als bei roten Sorten. Aber dass du diese Vanille hast, das ist schon echt sexy so auch, ne? Also weil es einfach auch
stimmt, man hat fast immer Brioche. Ist so, ne? Ich kann mich nur an einen einzigen erinnern, der praktisch nach nichts gerochen hat. Das fand ich total abgefahren. Das war Metod Jurčić hieß der.
Ah ja.
Das fand ich auch total. Also es war auch so ein extra Brüt oder was auch immer. Also Brüt de Brüt Galore.
Nee, Brüt Natur, glaube ich sogar.
Und der hatte praktisch keinen Geruch, aber der war richtig. Das war ein richtig geiles Getränk. Also ich erinnere mich nicht mehr ans Detail. Ich habe nur gedacht so, der riecht gar nicht wie ein Schaumwein riecht.
Mhm.
Und hat aber einen Bums gehabt wie ein Schaumwein und ein sehr, sehr klares Getränk und so. Also super.
Ja. Cool.
Schön, ein frisches Glas hier.
Mhm. Ja, ist schön. Schöner Stoff, muss ich sagen.
Auch nicht ganz billig, 17,50.
Ja. Genau, das ist dann auf dem Niveau von gutem Cremant, ne?
Ja, genau. Mhm.
Genau, von der Einstiegslinie Kieselsekt, sowas in die Richtung, glaube ich. Mhm. Ne? So die Ecke. Aber da kann der auch gut mitspielen, finde ich.
Ja, das war so unser Lieblingscremant, ne? Von Jacques, ne? Der kostet
ach so, ja, das 17, war der,
glaube ich.
Genau, das ist so der Tresor von oder so, ne? Von Bouvet da dabei.
Bouvet,
genau. Genau. Ja. Schön.
Ja, zweite Flasche.
Zweite Flasche.
Rot oder weiß?
Ich würde sagen weiß.
Du würdest sagen weiß, dass die hier. Nee, doch, dass die hier. Da ist ja kaum noch was drin. Was ist denn hier los? Ich habe bei dir gelesen gehabt, die soll man einen Abend vorher aufmachen und habe dann. Mhm.
Und hast schon mal was.
Ja, ich habe gestern.
Ja, ich auch gestern. Ich habe das auch gestern probiert und hatte auch schon Spaß dran.
Mhm.
Cisto Inimitado heißen die ja beide. Branco und Tinto.
Mhm.
Das heißt ja so viel wie. Quasi wie Schiefer ohne Ende.
Ah, okay.
Ne? Also, ja. Und
Christian Stahl Weinbenennung ist es so. Schiefer ohne Ende.
Schiefer ohne Ende.
Männerwein.
Genau. Und das Ganze ist von Luis Cerbra und Luis Cerbra ist so einer der, ich sag mal, so der der neuen Stars auch in dieser nordportugiesischen Szene, also so Douro Vinho Verde eben. Und der hat eben, deswegen sagte ich das vorhin, der hat eben lange die Weine für The Knieport gemacht. Mhm. Also der war einfach der Weinmacher im Keller. Der sozusagen mit Dirk zusammen die Idee umgesetzt hat, so bis 2012, glaube ich. Und da hat er halt in der Zeit schon so ein bisschen hier und da am Douro sich so die eine oder andere Parzelle zusammengekauft im Laufe der Jahre und hat dann eben 2012 gesagt, ich will jetzt mal meine eigenen Weine machen. Aha. Und der sitzt, also Douro ist ja, ne, kommt ja von Spanien aus, da ist es der Duero, ne, Ribera del Duero kennt man ja.
Ach Gott, das ist derselbe, dann, ne, okay.
Das ist derselbe Fluss, ja, genau.
Ja, komisch.
Ja, genau.
Als ich noch nicht an der Danube saß, ja.
Ja, genau. So in der Richtung. Und dann kommt er halt in der Region Trás Montes kommt er nach Portugal und dann kommt sozusagen eben dieses ganze Gebiet Douro. Mhm. Und das teilt man im Prinzip ein in drei verschiedene Regionen eben. Douro Superior, Cima Corgo und Baixo Corgo. Baixo Corgo ist sozusagen dieser Teil, der schon unten bei Porto ist, so am Atlantik. Ja? Da ist eben am meisten Regen. Und da hast du auf der einen Seite sozusagen des Douro hast du relativ viel Rotwein schon. Auf der anderen Seite gehört das Gebiet noch zum Vinho Verde Gebiet. Und da wird halt im Wesentlichen Weißwein erzeugt. Mhm. Und dann hast du eben, also der Douro Superior, das ist sozusagen der fast an der spanischen Grenze. Da hast du halt wirklich quasi nicht mal die Hälfte, also praktisch ein Drittel des Niederschlags nur noch, den du am Atlantik hast. Mhm. Und eben ziemlich hohe Temperaturen, also es geht schön mal irgendwie über 40 Grad und im Sommer wahrscheinlich so im Durchschnitt 35, ja, es ist sehr heiß. Das heißt, du hast ganz oben am Douro hast du halt sehr füllige, stoffige, recht alkoholreiche, extraktreiche Weine und da fehlt dann manchmal so ein bisschen die Säure und ganz unten am Baixo Corgo hast du halt dann Rotweine, die knackig sind oder denen aber manchmal so ein bisschen dann auch die Tiefe fehlt oder die Substanz. Und deswegen kannst du dir vorstellen, am besten ist es eigentlich in der Mitte und das ist eben dieses Cima Corgo.
Warum trinken wir 2019er, wenn es auch 2020er gibt? Nee, warum trinken wir 2020er, wenn es auch 2019er gibt?
Das hat ja jetzt mit den Mengen zu tun. Es gibt jetzt ein paar auch die mittrinken, die einen 2018er Rot bekommen haben. Wir trinken 2019.
Okay.
Das ist einfach tatsächlich deswegen so, weil nicht mehr so viele Flaschen da waren, wie bestellt wurden.
Das Paket ist ausverkauft, habe ich gesehen.
Ja. Genau. Und dann musste er irgendwann bei dreistellig, musste er dann halt sagen, nee, dann jetzt bitte 2018 so, ne?
Okay.
Genau.
Ah ja, der 19er ist auch ausverkauft, ja, ist jetzt schon ausverkauft. Schade, hätte ich gerne mal probiert. Ja, schade.
Was hast du denn?
20.
Ach so, den 20. Weißen.
Den Weißen, ja, ja.
Okay.
Trinken wir gerade den Roten, okay. Ich habe den Weißen eingeschaltet.
Nee, ist okay, richtig, okay. Das war jetzt ein bisschen durcheinander.
Ja, okay.
Genau. Genau. Und also auf diesem ganzen Gebiet wird sozusagen, werden, ich glaube, so um die 80-85% rote Trauben und 15% weiße Trauben angebaut, weil der klassische Wein, der dort ja entsteht, ist der Portwein.
Ja.
Und Portwein ist halt immer mehr rot als weiß verkauft worden, schon vor 200-300 Jahren, deswegen. All diese Weinberge sozusagen direkt am Douro oder in den Nebentälern, die sind, also der größte Teil der Weinberge sind vor 200-300 Jahren auch angelegt worden oder auch vor 150 Jahren oder so. Und es gibt immer noch sehr viele Weinberge, die eben aus dieser Zeit stammen.
Mhm. Alte Reben.
Ja, alte Reben. Das ist selbst hier schon der Fall. Also der hat ja noch zwei hochwertigere Weine aus der Ecke, die es nur in ganz geringen Mengen gibt. Aber auch hier ist es so, dass der Rotwein irgendwie von Reben kommt, die irgendwie so 85, 90 Jahre alt sind. Und die Weißen sind ein bisschen jünger, aber es gibt auch sozusagen alte weiße Reben. Und es sind halt,
ist ne? echt geil. Ja, Schisto, Wahnsinn, ne? Schisto Cru Branco. Okay, da wird es dann auch üppig preislich. Aber ja, genau. Das probieren würde ich.
Das ist dann wirklich so die Crème de la Crème da. Das sind dann wirklich nur noch so kleine Parzellen mit natürlich mit sehr geringen Erträgen, aber mit sehr ja, mit sehr konzentrierter Frucht, die dann eben da rauskommt. Ne? Und da kannst du dann noch komplexere Weine machen. Und natürlich hast du dann in diesem Gebiet auch nur Rebsorten eigentlich, die in diesen Gebieten einfach entstanden sind, ja. Mhm. Die einfach dahin gehören. Und das ist der große Vorteil, finde ich, bei Portugal, oder das Interessante bei Portugal, dass die es geschafft haben, im Wesentlichen, also die haben so um die 300 verschiedene eigene autochthone Rebsorten, und die sozusagen zu behalten. Also die haben auch irgendwann mal angefangen zwischendrin, und im Süden ist es ein bisschen ausgeprägter, eben französische Rebsorten, also diese üblichen Verdächtigen anzubauen. Mhm. Und sie haben auch irgendwann mal viele alte Weinberge gerodet und neu bepflanzt, weil sie irgendwie, ja, also so in dieser Dunkelzeit des europäischen Weinbaus, so vor allem in den 70er Jahren, so auch 80er Jahre
die
noch.
Die Kohlphase. Ne?
Ja, ja, im Prinzip war die ja überall so irgendwie lieber mehr als gut, ja, also lieber Quantität als Qualität, und dann werden halt die alten Reben rausgerupft, und weil für die gab's dann auch eben nicht den entsprechenden Preis, das ist ja irgendwie immer auch eine Marktfrage, und aber trotzdem haben sich eben viele, viele alte Weinberge noch gehalten, und diese alten Weinberge, die sind halt vor allen Dingen im gemischten Satz früher angebaut worden. Mhm. Und das haben wir jetzt beim Weißen, bei dem Weißen jetzt zwar nicht, da sind die ein bisschen zusammengewürfelt, aber bei dem Roten nachher haben wir noch den klassischen gemischten Satz, wo eben zig Rebsorten zusammen in einem Weinberg stehen und dann eben zusammen auch gelesen und
vergoren werden. Querbeet sozusagen.
Querbeet, ja, genau. Trotzdem, beim Weißen haben wir jetzt vier verschiedene Rebsorten, und das sind alles eben portugiesische Rebsorten. Rabigato, Viucinho, Gouveio und Colega.
Colega.
Und auch die sind schon, immerhin sind die Reben schon zwischen 30 und 60 Jahre alt, also eigentlich auch schon alte Reben.
Ja.
Weil das fängt so bei 30 Jahren eigentlich an.
Sehr geil im Glas, also in der Nase. Als ich ihn gestern aufgemacht habe, gestern Abend eingeschenkt habe, habe ich gedacht, oh, der kommt aber irgendwie so ein bisschen billig daher. Es war tatsächlich billig, so blumig billig fand ich den gestern Abend im ersten Moment. Aber das hat er ja völlig verloren.
Ah, beim Sven trinkt schon die Sechsjährige mit.
Ja, sehr gut.
Ach nee, die riecht nur.
Okay. Gutes Kind. Ja, die riecht nur. Nein, die riecht nur. Nein, Herr Wachtmeister, das Kind ist, das ist immer so, so lethargisch. Was sagt denn der Chat? Gucken wir mal. Süße Kindheitserinnerung. Ja, süße Kindheitserinnerung. Zuckerwatte. Grüner Apfel, Kräuter, blumig. Aha. Boah, ist das geil. Campino-Sahne-Bonbons. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich lese den Chat vor übrigens gerade, falls du jetzt irgendwie einen Podcast, nein, dass du das weißt, ist klar, aber so. Wir haben ja auch noch ein paar Hörer
und
Hörerinnen, die das nachträglich hören.
Später.
Eisbonbon? Nee, nicht Eisbonbon. Das ist eher Werthers Echte.
Genau, also Eisbonbon ist halt wirklich so kalt vergoren, das ist das jetzt gar nicht. Das ist
wirklich sehr geil. Basilikum? Werthers Echte mit Basilikum? Aber Basilikum finde ich gewagt, aber passt, es geht schon. Ja. Hab ich denn meinen Taster hier? Ja, nee, habe ich nicht. Scheiße. Egal. Boah, doch, ich brauche ein größeres Glas. Hier haben wir noch.
Wirklich, ja, das geil. Ist halt so ein bisschen, ne? Das ist halt sehr cremig. Mhm. Und Thema, also gestern hatte ich auch tatsächlich so ein bisschen den Eindruck von so ein bisschen Maracuja, und dann dachte ich im Kopf direkt so ein bisschen Cuyamara-Split. Ja. Ja. Aber das hatte er gestern. Das
geilstes jetzt, Eis der Welt.
Das habe ich jetzt heute nicht mehr, aber dieses Cremige von Cuyamara-Split und die und eine Frucht in dieser Creme, das ist schon auf jeden Fall da. Ja.
Das habe ich gestern nicht mehr hingekriegt. Ich hatte schon zwei halbe drin, also zwei helle. Ich bin zum Bütchen, hab mir zwei Bier geholt, hab gedacht, so leck mir alle am Arsch, ich hab so schlechte Laune dieser Tage. Und zwei halbe reingedreht und dann gedacht, was ist denn eigentlich mit den Weinen? Und dann stand da, musst du aufmachen. Und dann, ja, dann habe ich nur noch Wirkungstrinken betrieben gestern Abend.
Ja, genau. Irgendjemand hatte ja auf Twitter irgendwie Ofenhühnchen gebacken. Bin ich mal gespannt, wie das dazu schmeckt. Also ich finde, das sind schon diese Weine, die einfach super funktionieren mit jeglicher Form von leicht würzigem und aber mediterran kräutrigem Essen halt. Das ist einfach, das finde ich einfach, ja, total schön. Und das Ganze ist natürlich so ein bisschen auch im Holz ausgebaut worden. Deswegen hat er auch diese so ein bisschen mit diese cremige Textur halt, ne? Also das Ganze kommt eben von aus Weinbergen, die so zwischen 500 und 600 Meter hoch liegen. Das ist wichtig, sozusagen, um den Wein zu verstehen, weil das Ganze befindet sich ja in einem doch recht heißen Gebiet. Und 500, 600 Meter heißt ja immer pro 100 Höhenmeter etwa ein Grad weniger, ja, als man eben unten schön am Fluss hat. Wobei der Fluss selber natürlich auch noch mit für eine gewisse Frische sorgt, weil der Fluss natürlich immer auch Wind mit sich bringt. Mhm. Und das Ganze steht dann eben auf Schiefer, in dem Fall eben auf Glimmerschiefer. Und das Ganze wird dann auch natürlich nicht zu spät gelesen. So, also früher hat man ja sehr spät gelesen, heute eben nicht mehr, so dass der Wein jetzt auch einen Alkoholgehalt hat von wahrscheinlich irgendwie so 13,5 oder so. Ich hab's jetzt nicht nach. Nee, 12 sogar nur. 12, ja. Also es ist 12% bei also am Duro,
ja,
wo man früher gerne Weine hatte, also nicht die Portweine, sondern die klassischen Weine von gerne mal 14-15%. Ne? Das heißt, er hat relativ früh gelesen, aber reif natürlich. Mhm. Und dann hat er das Ganze eben angepresst, so ein bisschen noch auf den Rappen und Häuten stehen lassen. Also nicht direkt gepresst, sondern ein paar Stunden stehen lassen und dann eben sozusagen in Fässer gepresst. Und die waren zweitbelegt, das heißt, die waren nicht neu, sondern die haben schon ein Jahr hinter sich sozusagen, ja. Mhm. Aber wenn die so ein Jahr hinter sich haben, bringen die auch immer noch eben Eiche mit in den Wein, ne? Genau. Und dann, und wie man das heute so gerne macht, presst man sozusagen den Saft in die Fässer, mhm, dort gärt der Wein durch und bleibt in den Fässern auf der Hefe stehen. Ja. Und früher hat man das bei Weißwein gar nicht gemacht eigentlich, ne? Oder nur selten gemacht. Früher hat man normalerweise nur die Trauben gepresst und nicht mit Stielen und Stängeln. Mhm. Man hat auch die Trauben nicht lange stehen lassen auf den Stielen und Stängeln, sondern eben direkt gepresst. Ja. Und dann hat man den Saft irgendwo vergoren im Edelstahl oder im
abgezogen Holz, ne? War das Wort.
Genau, und dann abgezogen sozusagen ins nächste Fass und dann wieder abgezogen irgendwann ins nächste Fass. Und hier ist es halt anders. Also hier bleibt sozusagen der Wein auf dem Trub, also auf der Hefe, auf dem Trub, auf allem, was da noch drin ist. Das setzt sich natürlich im Laufe der Zeit langsam ab. Und zum Schluss erst wird der Wein dann aus dem Fass abgezogen und abgefüllt. Ja. In diesem Fall bei ihm hat er dann noch 6 Monate einfach im Edelstahl gelagert, bevor er gefüllt wurde. Also die verschiedenen Partien sozusagen zusammen ins Edelstahl, damit die sich da so ein bisschen finden und dann eben abgefüllt. Und das hat aber auch zur Folge zum Beispiel, dass die Weine so stabil sind, dass da auch nicht mehr viel Schwefel dran muss.
Ja.
Weil, ne, dieser ganze Hefetrub und so weiter, die machen die Weine so stabil, dass da echt nicht mehr viel rein muss. Und das ist eigentlich ganz cool. Und dann hat man aber eben auch diesen cremigen Charakter, ohne jetzt so ins Matschige abzugleiten oder so.
Geht das?
Aber,
so, ne? Also cremig, also matschig statt cremig habe ich noch nie, glaube ich, gehabt.
Ja, ich finde, wenn die Weine, also es gibt den Begriff Batonnage, da wird die Hefe dann auch nochmal aufgerührt immer wieder.
Okay.
Ja, und das kann man auch ein bisschen übertreiben. Das war so in der Zeit der großen, schweren, überbordenden Chardonnay aus Kalifornien. Ja. Da war das so. Ja? Da haben die irgendwie jeden dritten Tag die Hefe aufgerührt. Da war das aber dann meist die Feinhefe. Aber das hat schon eben gereicht, dass du wirklich irgendwie das Gefühl hast, da bleibt der Löffel im Glas stehen, so ein bisschen. Ja.
Hast du noch einen Rest in deinem Schaumweinglas?
Ja.
Tu mal deine Nase rein.
Mhm.
Ist das geil jetzt?
Ja, ist super.
Nach dem Illimitado? So fast so,
ja,
so Mon Cheri in gut.
Ja, vor allen Dingen. Da kommt halt irgendwie im Hintergrund viel mehr Stein jetzt irgendwie.
Ja, es ist Peter, man riecht förmlich die Piemont-Kirsche. Also ah, geil. Mhm. Super. Doch, super, ah, ja.
Ne?
Mhm. Nein, der ist die Kohle wert, also aber sowas von. Ja. Ja. Okay, zurück zum Illimitado. Ne, waren wir ja schon.
Ja, waren wir schon, sind wir noch. Ist, finde ich, auch die Kohle wert, weil es einfach ein...
Absolut.
Ich finde, der ist total stimmig in sich. Der hat, also ist ein südlicher Weißwein, das ist klar. Also der hat halt nicht diese Primärfrucht oder so. Der hat halt mehr Würze irgendwie. Mhm. Aber der hatte eben auch eine total schöne Salzigkeit. Und der hat einfach eine granatenstarke Säure, finde ich, für da, wo er herkommt einfach.
Ja, der ist absolut rund, ja.
Tja.
Ja, super. So, wie lange kann ich den weglegen? Wenn ich mir jetzt so einen 12er oder so einen 24er kaufe. Meinst du, das ist was zum Weglegen? Nee,
ich würde sagen, 10 Jahre kannst du ihn schon weglegen. Ja, doch, klar. Naja.
Okay.
Also man muss halt gereifte Weine trinken wollen, natürlich. Also der verändert sich natürlich. Ja, klar. Aber ich glaube, der hat da das Potenzial, dass du den 10 Jahre weglegst.
Krass. Ja.
Also 8 auf jeden Fall. 6 mit Sicherheit, aber ja. Ich würde sagen, 10 schafft er locker. Also
6 würde ich fast jeden sagen.
Das heißt locker, aber 8 schafft er locker und 10 schafft er wahrscheinlich.
Okay.
Glaube ich schon. Also so, dass er in 10 Jahren wirklich auch noch wirklich gut schmeckt, aber eben anders.
Frisch wird er dann nicht mehr sein, ne?
Ja, ich finde, er hat halt für diese Region und für die Rebsorten hat er echt eine straffe Säure.
Ja.
Und ich glaube, dass da kommt so dann so ein bisschen das Thema Mineralität ins Spiel.
Okay.
Das, was sozusagen vom Schiefer über die relativ tief wurzelnden Reben sozusagen, also Wurzeln in die Reben kommt oder in den späteren Wein kommt. Das ist vielleicht jetzt noch gar nicht so präsent, aber ich glaube, dass das den Wein auf Dauer tragen wird. So, ja, also diese relativ präsente Säure und das Mineralische in diesem Wein, also was später sozusagen auch für Frische sorgen wird, was jetzt gar nicht so notwendig ist, das, glaube ich, bringt er da rein.
Ich bin manchmal wirklich froh, dass ich keinen Keller habe. Ja. So, Weng Rouge, ne? Vino Tinto, Verzeihung. Ja.
Genau. Ja, 100 Folgen haben wir jetzt übrigens, ne? Haben wir noch gar nicht drüber geredet.
Nee, haben wir noch
gar nicht. Ist man ja auch nicht viel, aber ist schon cool auch irgendwie.
Das sagt was, ja. Ja,
ja, es ist irgendwie, gedacht, ne? Wer hätte das gedacht, ja. Also es ist jetzt bei mir ja eh der Monat der Jubiläen. Ich habe ja irgendwie mit Bianca und Henrik von Wein am Limit irgendwie dann 10 Jahre Originalverkorkt gefeiert. Also nicht das Block, sondern das ist ja mittlerweile 15 Jahre alt, aber eben den... Ja, nächsten Monat sozusagen, genau, habe ich vor 15 Jahren angefangen, irgendwie dilettantisch so ein bisschen über Wein zu faseln, woraus eben das alles entstanden ist, was ich jetzt mache.
Ja, ich weiß noch, wie ich dir so deine ersten Postings um die Ohren gehauen habe und gesagt habe, nee, so kann man nicht schreiben, so schreibt niemand.
Das weiß ich ja, genau.
Ach Gott.
Witzig, ne? 15 Jahre her. Genau, der erste Podcast, den haben wir ja gemacht, aber ich dachte, weil wir ja eh jetzt wieder machen, also weil wir ja eh Podcast machen wir jetzt, müssen wir jetzt dann nicht auch noch die Sendung machen, eine Woche vorher. Aber wir haben ja im Prinzip die erste Nummer gemacht. Und das ist jetzt auch 10 Jahre her.
Krass.
Genau. Ja.
Ach, hätten wir mal gucken müssen, was wir damals getrunken haben und ob es das heute noch gibt.
Ja.
Ich guck da mal rein, ist ja Internet.
Das ist ja schön. Genau, das ist Internet. Ich habe das ja bei mir, ich habe die ja aufgelistet alle.
Ach so.
Natürlich, also klar, die sind ja auch noch, die kann man ja auch noch anhören.
Ja, ja,
und,
klar,
wir haben halt einmal Champagner getrunken, nämlich von Vouet in Sorbet, den Cernier de Sorbet, also den Rosé-Wein, den Rosé-Champagner von Vouet in Sorbet. Den gibt's natürlich noch in einer neueren Version sozusagen. Ja. Dann haben wir einen umbrischen Wein getrunken. Den habe ich seitdem irgendwie nie wieder gesehen.
Wo hatten wir das denn her?
Das habe ich halt irgendwie zusammengesammelt so.
Da gar nicht, Wein. Den, ne? Nee. Die ersten, also bei mir ist die erste Flaschensendung. Moritz Schneider Riesling 2011, Karl Pfaffmann Riesling 11 und Stefan Winter Riesling 11.
Ah ja, ich war jetzt bei dem ersten, weil wir gerade bei Original verkauft waren.
Ach so, Entschuldigung.
Nee, die erste Sendung, die wir gemacht haben, das war tatsächlich mit Jacques Weinepot. Das waren drei Weine von Jacques Weinepot und sozusagen zum Start, weil ich
Stimmt, da unten.
Ja. Zumindest selber auch und im Laufe der Zeit immer wieder Leuten gesagt habe, wenn ihr wirklich von Grund auf anfangt, euch mit Wein zu beschäftigen, geht doch einfach in Jacques Weindepot. Da genau. Könnt ihr wenigstens die Sachen probieren und schon mal irgendwie so ein bisschen einen Eindruck davon gewinnen, was euch gefällt.
Ja.
So. Und dann ist man irgendwann darüber hinaus und sucht sich halt andere, so wie wir das auch gemacht haben.
Ja. Den Pfaffmann und den Winter gibt's noch.
Also vorausgesetzt, man will halt neue Sachen kennenlernen, genau.
Super. Ja. Müssten wir eigentlich revisited. Wir wiederholen jetzt einfach alle Sendungen, die wir gemacht haben, mit den Weinen, die wir gemacht haben.
Yay. Ja, nicht so einfach. Nee, wahrscheinlich.
Nicht, nee. So. Ja. Sisto, Schisto, ne? Spricht man das, oder?
Ja, Schisto Illimitado, genau.
Tinto.
Rot. Wie gesagt, manche haben 2019, manche 2018, aber grundsätzlich, also die Basics sind gleich, also ne, also gemischter Satz,
ja.
Auch hier so 35 bis 60 Jahre alte Reben und da hat man eben diese typischen roten Reben, die man sonst auch für Portwein verwendet, also Touriga Franca, Tinto Roriche, Touriga Nacional, Tinta Amarela und so weiter.
Ich finde Touriga Nacional klingt gut, aus politischen Gründen auch.
National.
Genau, National. Caramba, Reine.
Und hier hat er es so gemacht, dass er 60% komplett entrappt hat und im Edelstahl vergoren hat und 40% eben so ganz klassisch mit Stielen und Stängeln in den sogenannten Lagares, das sind so große Granitbecken, mit Füßen gestampft hat.
Mhm.
Und dann eben für 10 Tage eingemeischt hat. Ja. Und dann hat er die beiden Chargen zusammengenommen und in Eichenfässern vergoren eben. Und auch hier hast du halt einen Wein, nochmal mittleres Duro. Typischerweise sind das gerne mal Weine von 14,5, 15% Alkohol. Er hat jetzt 12,5, zumindest beim 19er. Ich weiß nicht, wie es beim 18er ist. Mhm. Aber es ist halt, das ist halt sozusagen mit dem Respekt vor der Tradition, wie dort Wein gemacht wurde in alten Zeiten. Und macht er halt die Weine anders, nämlich frisch. Ja? Und ich finde, das hat man schon in der Nase. Ne? Das ist jetzt kein Wein, der, also man hat halt nicht das Portweinige in der Nase, sondern du hast halt irgendwie, finde ich, ganz andere Aromen in der Nase. Und die haben alle irgendwie so ein bisschen was mit Frische und auch so ein bisschen mit grünen Noten zu tun, also kräutrig. So ein bisschen Stängel riecht man vielleicht auch, aber es ist halt nicht dieses, dieses super Opulente, was man sonst gerne in der Ecke hat, ne? Und was aber auch schnell sozusagen eben einem ins Heiße oder Alkoholische abdriften kann. Ne?
Oh, guck mal, einer der Chatter Möbius MT sagt, ich habe meinen Wein versehentlich vor 10 Tagen geöffnet für die falsche Podcast-Sendung. Am gleichen Abend den Korken wieder reingedrückt. Der Wein ist heute weniger fruchtig, mehr kräutrig, immer noch sehr frisch.
Okay, cool.
Der rote riecht nach Oliven. Fabrikneues Auto, interessant. Was fahrt ihr für Auto?
Welche Marke?
Ja, genau. Aceton, Erde, Leder.
Aha. Aceton, weiß ich, ich habe ihn halt gestern aufgemacht, aber ich hatte gestern auch kein Aceton, muss ich sagen. Aber Erde, Leder finde ich auch. Also, ja. Also gerade auch Erde, ne? Das hat auf jeden Fall was Erdiges. Das
ja,
hat auch sowas.
Dunkle, warme.
So wie, genau, so ein bisschen wie Erde an roter Beete, so. Michael schreibt, meine Frau probierte einen Schluck des Roten und verzog angewidertes Gesicht. Da muss ich sagen, deine Frau mag doch eh keinen Rotwein, Michael. Das soll jetzt kein.
Ja, nee, ja, kann ich verstehen.
Dass sie ihn nicht mag?
Ja, ist auch nicht meins. Ist mir, der hat mir zu.
Schon wieder zu pelzig, oder was?
Das ist ja
pelzig,
sowieso.
Pelzig, ja.
Aber der hat mir auch zu viel. Der ist mir zu sauer. Okay. Also, ich verstehe die Säure, das ist auch nicht zu viel, aber mir ist es zu viel.
Mhm. Mhm. Ja, kann ich verstehen.
Mhm. Also, es ist der hat so viel Säure, dass ich es nicht mehr frisch finde.
Ah, okay.
Weißt du, so das ist okay. So eins drüber. Irgendwie so. Mhm. Ich sag mal 10% weniger Säure und ich würde sagen, oh, das ist aber ein frischer Wein. Aber jetzt ist irgendwie, nee.
Ja, gut. Ja. Also kann ich nachvollziehen. Mhm. Das ist irgendwie tatsächlich eine Geschmacksfrage. Ich finde es total super, weil es halt, also ich persönlich finde es frisch. Ich finde, er hat was Mediterranes. Er hat auch eine gewisse Tiefe in seiner Frucht, aber er ist halt total auf dieser säuerlichen Schiene. Säuerlich, saftig, leicht salzig, so. Also bei mir regt sich dabei der Trinkfluss.
Ah, okay.
Mhm. Ja. Und okay, und du findest ihn letztlich zu sauer.
Ja, interessant. Ja. Hatte ich ja länger nicht. Ich dachte, oh nee, der ist sauer. Also. Mhm.
Ja, der hat auf jeden Fall Säure, ja. Mhm. Ja, ordentlich. Ja.
Ja, mal gucken, ich lasse ihn einfach mal stehen. Vielleicht baut er sich ja noch ein bisschen ab.
Nö, ich glaube, die Säure behält er schon.
Die behält er?
Ja. Jo. Würde ich schon sagen.
Ja, nee, ja. So, jetzt nochmal die Nase gut in den Rest Schaumwein.
Da muss mal gucken, ob du dazu noch was gekocht kriegst morgen.
Ich habe eine Lassange gebacken. Die
Lassange.
Das passen?
ja gut, Lassange, ja, probier mal aus. Auf jeden Fall ist es funktioniert das sehr gut zum Essen einfach mit der Säure und der roten Frucht. Also, ja.
Aber dieser Schaumwein, was der, wie der sich jetzt entwickelt hat, nochmal, das ist ja wirklich brachial. Das ist ja niederschmetternd. Super. Das ist echt.
Ja, wobei. Ich hätte das Tannin einfach. Auch gar nicht so. Also findest du das?
Also die Pelzigkeit ist die Schmerzgrenze bei mir.
Ah, okay.
Also das ist tatsächlich, also da kannst du, das ist jetzt ein Referenzpunkt, dieser Wein. Das ist wirklich Schmerzgrenze an Pelzigkeit. Das ist ja auch immer, ich trinke den ja nicht, ich spüle den ja auch im Mund hin und her. Und dadurch verstärkst du diesen Effekt ja immer nochmal, ne?
Ja.
Das ist ein Referenzpunkt. Pelziger als das und ich renne schreiend weg.
Also okay. Witzig.
Ja. Ja, das mit dem Rotwein, das wird deine Lebensaufgabe sein, mir immer mal wieder einen Rotwein hinzustellen, wo ich sage, oh, damit habe ich nicht gerechnet.
Ja, ja, in der Tat ist, also ich würde auch sagen, dass der Wein tendenziell eher einfach ein richtig guter Essensbegleiter ist. Also sowohl mit der Tanninstruktur, also die ich persönlich ja jetzt nicht zu krass finde, das fängt ja eigentlich gerade erst an, Tannin zu haben, so richtig. Aber eben vor allen Dingen mit der Säurestruktur.
Ja, das ist ja ein Kindergarten hier, also immer da, also, so oder nicht. Na, die Säure ist mir tatsächlich zu viel.
Also ich glaube, ich würde ja, und das ist ganz witzig, der Ralf Martin ist aus dem Chat, der postet gerade ein Foto dazu mit Gambas in Öl und so, mit viel Knoblauch und so. ja, genau das kann ich mir auch vorstellen. Das ist ja im Prinzip, ist das ein Rotwein, und das sieht man schon am Alkoholgehalt eigentlich, der mehr oder weniger auch zu Weißwein, also wie ein Weißwein gemacht ist, mehr oder weniger. Also früh gelesen eben und relativ hochgelegene Weinberge früh gelesen und dann eben also bewusst diese Säure zu behalten und ich würde zu dem Ganzen einfach auch Fisch essen. Ne?
Fisch. Fisch. Ich soll rübergehen, genau. Meiner Jahrgangssardinen aufmachen.
Ja, mach das doch mal gerade.
Jetzt?
Ja, warum nicht?
Dann musst du jetzt aber das Publikum alleine unterhalten, weil ich muss rüber in die Küche.
Genau, ich unterhalte das Publikum so ein bisschen, weil eigentlich genau das super passt. Also ich finde gerade diese moderne Form von Duro-Weinen, wie wir sie hier jetzt im Glas haben, die eben diese Säure haben, die, also ich finde ja immer noch ein relativ feines, ein bisschen pudriges Tannin haben, aber eben Tannin, und wo die Frucht nicht zu ausgeprägt ist, aber immer schön mitschwingt, aber das Ganze eben auch von so einer gewissen Kräutrigkeit, Salzigkeit, Steinigkeit lebt, die funktionieren einfach super auch mit Dosenfisch, ja, also mit einem guten, also guten Muscheln oder Sardinen aus der Dose, wo du einfach auch dieses Ölige noch mit drin hast. Und das hatte ich jetzt tatsächlich irgendwie als Begleitung gar nicht dazu geschrieben, aber das funktioniert gerade bei diesen roten gut, aber es funktioniert halt auch guten Knochenfisch, also überhaupt Thun oder Schwertfisch oder sowas, was immer auch irgendwie so ein bisschen mit Öl und Kräutern zu tun hat.
Das heißt, ich hätte mir auch Thunfisch aufmachen dürfen?
Ja.
Da hätte ich mehr Bock drauf. Hätte ich jetzt mehr Bock drauf gehabt, aber gut.
Okay.
So, wir degustieren. Gut,
wir machen jetzt den Praxistest.
Wir machen jetzt den Praxistest und zwar mit, ist die Dose schon auf, ich guck mal von unten. Es gibt wieder hier so ein Problem. 2020er Jahrgangssardinen von Mouet d'Avor. Mouet d'Avor 2020 Jahrgangssardinen. Es lachen sich gerade alle kaputt. Jahrgangssardinen. Ja, das glaube ich eher Marketing als alles andere, aber gucken wir mal.
Naja, wenn du die mal nebeneinander probierst, ist es schon ganz spannend.
Das werden wir machen, mein Freund. Mhm. Boah, sind die gut.
Achso, die Frage, 10 Jahre Weiß oder Schaumwein, wie lange hält der Schaumwein? Das ist immer so ein bisschen die Frage, wie lange man sozusagen gereiften Schaumwein trinken mag. Ich mag das sehr gerne trinken, weil sich im Laufe der Zeit diese sogenannten Autolysenoten noch stärker bilden, die eben für diese Brioche-Noten sorgen, die der ja jetzt in dieser Form noch gar nicht so stark ausgeprägt hat. Aber das würde dann mit der Zeit mehr werden. Dafür geht natürlich mehr von dem Mousseux weg im Laufe der Zeit, weil es einfach sozusagen durch den Korken verschwindet. Aber ein guter Schaumwein, und ich finde, das ist ein guter Schaumwein, der schafft das auch noch 10 Jahre. Das ist überhaupt kein Problem eigentlich für einen Schaumwein.
Das ist wirklich ein geiler Wein zu diesem Fisch.
Mhm. Funktioniert, ne?
Funktioniert super. Ja. Funktioniert wirklich super. Also, sobald du ein bisschen Öl im Mund hast.
Ja.
Ja, ja. Jetzt habe ich eine Büchse Fisch offen, da habe ich gar keinen Hunger. Naja. Ich habe extra 2020er genommen, weil davon hatte ich 2. Das heißt, unsere Sardinenverkostung kann immer noch stattfinden.
Ah, super.
Ich habe 8 Jahre Sardinen hier. Falls sich jetzt alle kaputt lachen, Jahrgangssardinen, das ist halt nicht wie bei Wein, dass da sich irgendwie was groß entwickelt. Was aber passiert ist, dadurch, dass die halt, je länger die in dem Öl liegen, desto mürber werden die. Und da passiert auch noch irgendwelche komische, irgendein Gammel, keine Ahnung was. Aber ja, es gibt schon einen Unterschied zwischen frischen und alten Sardinen. Ja. Ah. Lecker jetzt. Ich habe keinen Hunger, aber.
Ne? Gerne. Ja.
Auch, ich glaube, das erste Mal, dass ich während der Sendung esse, ne?
Ja, ich glaube, ja. Aber
sind wir doch nicht bei NSFW, was ist denn das?
100 Sendungen und zum ersten Mal
kriegt der Junge was zu essen.
Sehr schön, ja.
Uns fällt der noch vom Fleisch, das arme Kind. Nee, super. Also mit so fettigem, ja, was du eben sagtest, das hatte ich den Rest noch mitgekriegt, mit so fettigem Fisch geht das wirklich sehr gut.
Und das funktioniert halt, das funktioniert halt tatsächlich mit vielen Rotweinen, die tendenziell ein bisschen mehr Säure haben, und eben auch ein bisschen mehr Tannin haben. Also diese Mischung, also es muss schon die Mischung sein aus mehr Säure und auch Tannin. Das ist zum Beispiel eben bei diesen Weinen, die wir ja in den Sendungen davor hatten, nämlich aus Sizilien. Frappato zum Beispiel oder Cerasuolo di Vittoria, da funktioniert das einfach auch super. Ja. Und das sind ja so Sachen, da hat man früher einfach nie drüber nachgedacht, wenn man über Essen und Wein geredet hat, vor allem nicht hier in Deutschland. Ja.
Ja.
Also erstmal hat man in Deutschland sowieso Weine mehr eher solo getrunken als zum Essen.
Mhm.
Ja. Und dann hat man irgendwie eher über Käse, Ecken und Mettigel nachgedacht. Aber während halt in anderen Ländern.
Ja, aber halt was trinkt man zum Mettigel? Das ist doch mal eine wichtige Frage auch. Die Welt geht gerade vor die Hunde, dann können wir auch wieder Mettigel fressen. Alter, ist.
Ja, Matt Eagle habe ich auch noch nicht ausprobiert. Oder Tata. Gute Frage. Ich glaube, ich würde einen Bier, knalltrockenen Sherry ausprobieren.
Oder, ja, so. Okay. Ich würde halt ein Bier bestellen, ja.
Ja, tendenziell würde ich auch ein Bier bestellen. Aber Sherry oder Orange Wein geht ja auch fast immer tatsächlich.
Ja. Ja.
Also zu ganz viel, also ja, zu ganz vielen Sachen, wo man sonst denkt, nee, das geht gar nicht. Saurer Hering oder so mit Zwiebeln, Artischocken oder so, immer Sherry.
Immer Sherry, immer eine immer Flachmann Sherry. Mit Sherry dabei haben. Wer weiß, was los ist. Genau.
Genau. Wir werden ja in der übernächsten Folge. Die nächste Folge machen wir Spanien und zwar Spanien und Portugal, so. Vinos Ibericos habe ich die Sendung genannt. Die ist auch schon online bei mir im Blog. Also man kann schon Weine bestellen.
Ah, ja.
Das ist dann noch einmal Rot Duro und zwar auch unter Mitbeteiligung von Luis Cervas, der sozusagen als helfender oder als ja, beratender Analoge dabei war. Mhm. Und zwei Weine aus Spanien, einmal Rosé, einmal Weiß. Und in der übernächsten Sendung, die machen wir dann mit Maître Philippe und da gibt's dann auch Dosenfisch, wer will.
Yay! Dazu. wissen wir genau. Schon was? Hast du da schon was irgendwie was eingetütet oder warten wir da noch?
Bei Maître Philippe?
Ja.
Ich habe den Dosenfisch noch nicht eingetütet, aber die Weine mittlerweile schon, ja.
Okay.
Genau. Ja, da sind wir
Flachmann
dann
im Wesentlichen. Flachmann war gerade echt eine gute
Idee. In Portugal.
Ne? Flachmann war gerade eine gute Idee. Ich glaube, ich tue mir mal einen Flachmann auf die Wunschliste. Irgendein Wahnsinniger wird da wahrscheinlich vor. So ein Flachmann und immer so ein Sherry dabei.
Auch eine Wunschliste, Leute.
Echt? Verlinke ich die nicht immer? Also ich verlinke die doch, oder nicht? Ah, so ein Flachmann?
Ja, die liest halt keiner.
Nee, ist bei mir auch. Also das ist.
Das stimmt ist nicht. Das stimmt übrigens nicht. Ich hatte ja einen 50. Geburtstag. Und der Michael und sein Kompagnon, Michael aus dem Chat, die haben sich die Wunschliste tatsächlich angeschaut.
Ach nett.
Ja, und seitdem spielen wir Backgammon in einem Holz-Backgammon.
Oh, schön.
Ja, genau.
Was mir ja aufgefallen ist, ist,
vielen Dank
ich habe ja, hab ja auch immer so diese Amazon-Werbelinks irgendwie in der, wenn mal irgendwie jemand ein Buch, also wenn ich mit jemandem rede, ein Buch geschrieben hat oder sonst irgendwie was, ne? Mhm. Mache ich halt immer so Amazon-Links. Und wenn du über einen dieser Links zu Amazon gehst und da irgendwas anderes kaufst, kriege ich trotzdem eine Gutschrift irgendwie, Werbekostenzuschuss nennt sich das da.
Okay.
Und das ist rapide gesunken. Also rapide im Sinne von um das Fünffache. Also es war vor 2 Jahren war das noch 5-mal so viel, wie da reingekommen ist. Finde ich ganz interessant. Okay. Also es entweder kriegen die Leute das nicht mehr mit, darum sage ich das jetzt. Oder aber Amazon hat das Abrechnungssystem geändert oder die Leute kaufen dann nicht mehr so viel. Das finde ich auch mal ganz interessant noch. Also wirklich mal interessant. Naja. Nee, aber so ein Flachmann und da halt keinen Schnaps drin haben, obwohl das auch ganz cool ist, wenn du guten Schnaps bei hast, sondern so ein Sherry. Alleine, weißt du, alle so, jeder, der einen Flachmann rausholt, alle denken, na, du, jetzt trinkt der Schnaps. Nee, du hast halt Sherry. Finde ich gut. Ich bin auch früher immer auf so Konzerten und so, ne, so Rockkonzertchen rumgelaufen und das hatte ich so eine Phase. Da hatte ich immer so, irgendwie bin ich vorher ans Bütchen gegangen, habe so 6-8 Mars gekauft, ne? Und dann irgendwann, wenn alle schon total Knülle waren, habe ich halt angefangen, die Leute anzuquatschen, zu sagen so, na, willst du einen Mars?
Für einen Zehner oder was?
Nee, einfach nur so. Und dann haben die sich halt angeguckt, als hättest du sie nicht alle und haben sich dann aber gedacht, na warte, Freundchen, deinen Bluff, den call ich. Dann haben wir gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, hier. Dann gab es halt einen Mars. Schon ganz cool. Na, willst du einen Mars? Ist immer super. Ja.
Ich musste erst mal nachdenken. Ich dachte, du hättest irgendwie 10 Maß, aber die sind relativ schwer in der Hand oder in 2 Händen.
Das ja, so in der Jackentasche, ne? So ist dann auch weich geworden.
Nee, ich dachte an, willst du eine Mars? Also
eine Mars, also
ja, Moss. Genau. Ich dachte, du eine Mars. Genau, du hättest halt irgendwie wie so 10 Humpen wie vor der Theke geholt und jetzt nicht die kleinen die Schokoriegel. Ja.
Schön. Ich muss sie auch irgendwann werde ich das mal machen, irgendwie in den Augustiner Biergarten gehen und sagen, eine Maß Bier bitte. Einfach nur so.
Ja.
So, sind wir fertig eigentlich? Ja, wir sind fertig. Ne? Wir fangen schon wieder an, komisch zu reden, weil ich wieder nichts ausgespuckt habe.
Ja.
Und dieser Schaumwein ist wirklich geil. Ich überlege wirklich, mir davon einen großen Karton zu bestellen, aber das ist dann gleich wieder so teuer.
Ja. Also,
ja, aber
schicke Weine, also wo wir jetzt die Weine bestellt haben, die heißen ja jetzt Weinadresse.
Ich finde schicke Weine aber einen schöneren Namen, finde ich schicker.
Ja, aber das hat irgendwie was mit dem Vorbesitzer zu tun. Die haben irgendwie sich sozusagen genau ein bisschen selbstständig gemacht und haben jetzt irgendwie auch ein, glaube ich, sehr schönes Ladenlokal. Und die haben aber auch echt ein schönes, also die haben einfach wirklich ein schönes Angebot. Also man kann jetzt neben dem, also wir hatten ja schon die Chianti-Folge mal mit Weinen von ihnen und die haben echt ein gutes, empfehlenswertes Programm, muss man sagen.
Also der Schaumwein geht zu den Sardinen überhaupt nicht. Boah, ist das fies. Wow. Bah. Das ist jetzt wirklich.
Ja.
Ja, nee. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Nee, aber Bubbles und das geht nicht.
Nee. Bubblefish. Nicht
gut. Genau. Ja, genau.
Wann treffen wir uns denn wieder eigentlich?
Wir treffen uns wieder am 20. April.
Echt?
Ja, ich glaube schon.
Echt?
Nein?
Nee, weiß nicht. Ist das so? Habe ich mir gar nicht hier eingetragen. Oh shit.
Hast du nicht eingetragen?
Nee, aber
haben wir letzte Woche noch besprochen, glaube ich.
Ja, nee, ja, aber dann kam was dazwischen und nee, habe ich total verpeilt. Okay, 20. April und die Sendung danach, die habe ich mir dann ja auch nicht eingetragen.
Warte, ich sag's dir gleich. Also am 20. April trinken wir Weine von 2 in 20. Die sitzen in Hannover und die gibt's eigentlich auch schon 10 Jahre, aber die gab's sozusagen mehr oder weniger nicht online, sondern eben nur vor Ort.
Es gibt seit 10 Jahren einen Laden, der erst seit kurzem einen Online-Shop hat?
Ja, krass. Ja, mehr oder weniger. Genau.
Ja, wenn es funktioniert.
20. April. Ja, ja.
Gratuliere. Also nichts ist schöner als lokaler Einzelhandel, vor allen Dingen bei solchen Sachen. Wenn es keine Kette ist oder so, also das ist ja super, ja.
Genau. Und wie gesagt, dazu ist sozusagen der Link schon im Blog. Und dann gibt es am 25. Mai gibt's die nächste Sendung.
Ja.
Da gibt es dann 3 Flaschen wieder aus Portugal. Und einmal wer will mit und einmal wer will ohne Dosenfisch.
Mit und ohne Fisch. Was wird es denn für einen Fisch geben? Wieder den
krassen mit. Das haben wir ja noch nicht ausgemacht.
Ach so.
Also wir haben jetzt, glaube ich, den Winzer ausgemacht oder die Winzerin und aber noch nicht welchen Fisch wir dazu ordern.
Es gibt ja, wenn man sich da, falls irgendwer sich dann überlegt, ach, da bestelle ich mir direkt noch ein bisschen Fisch. Es gibt so ein Sardinen, also das Problem mit Sardinen ist ja, sind immer noch die Schwänzchen dran. Ne? Das gefällt nicht jedem, das so im Mund
zu haben. Ja, aber daran kann man den Fisch erhalten, wenn man den Rest dann isst.
Ja, nee, also diese Mürbendinger, die ich hier gerade habe, die fallen sofort runter, wenn du den daran hältst. Aber ja, wenn man das ab kann. Es gibt eine Dosensardinen-Sorte, die haben, die ist mit Bayonner Schinken und ich glaube Piment d'Espelette. Also Fisch in Öl mit ein paar Schinkenwürfelchen und Piment d'Espelette. Was eine Chili, eine sehr milde, sehr, sehr aromatische Chili-Art ist aus Frankreich. Das ist wirklich ein so unglaublicher Geschmack. Das ist immer, wenn ich da was bestelle, bestelle ich mir davon 3 Dosen.
Das hatte ich noch nicht.
Das ist wirklich, wirklich großartig. Also das ist.
Das hört sich irgendwie so ein bisschen an wie Toast Hawaii oder so, aber.
Ja, nee, ja, aber nee.
Ja, aber nee.
Toast Hawaii war auch mal wieder geil.
Das habe ich mir heute auch gedacht, weil ich habe mit meiner Tochter in der Küche gestanden und da ging es irgendwie um Toasts und ob ich früher, ich hatte Sandwiches gemacht und was ja auch einfach eine sehr geile Sache sein kann, ja, wenn man die richtigen Sachen aufeinander schichtet.
3 Zentimeter und Pastrami und ein Gürkchen.
Ja, genau. Und dann fragte Greta, ob ich das früher zu Hause auch schon gehabt hätte. Und da meinte ich, nee, sowas gab es bei uns irgendwie gar nicht, aber manchmal gab es Toast Hawaii.
Ja, klar.
Ja.
Auf dein Geburtsdatum, Baby.
Ja, ja, eben.
Gab es bei uns halt auch. Das war immer, als ich Kind war, also wirklich Kind, das war halt noch ein luxuriöses Essen, weil damals hat man halt bei Aldi eingekauft, damit das Eigenheim abbezahlt werden konnte und so. Ne? Und da war Toast Hawaii dann was ganz Besonderes. Was es bei uns nie gab auf dem Toast Hawaii, jedenfalls nicht, dass ich mich erinnern könnte, ist die Cocktailkirsche. Und die finde ich ja sehr, sehr wichtig.
Bei uns auch nicht. Ja? Okay.
Nee, ja, das ist,
die gab es bei uns auch nicht.
Cocktailkirsche ist eine der ekelhaftesten Sachen, die es hier gibt.
Ja, 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 ja.
Und genau darum will ich das da drauf haben. Es gibt einen legendären Abend in einer Nürnberger Bar mit einem gemeinsamen Bekannten von dir und mir. den ich jetzt hier nicht benennen werde, da waren wir dermaßen Knülle, dass wir uns jeder ein Glas Cocktailkirschen bestellt haben mit der Flüssigkeit. Okay. Und haben wir gesehen, man wird halt auch so assi, wenn man trinkt irgendwie.
Ja, manche jedenfalls.
Was soll das jetzt heißen?
Naja, es gibt ja auch Leute, die lehnen sich einfach nur noch an und streicheln oder werden ausfällig. Also es passieren ja sehr unterschiedliche Sachen. Ja,
das stimmt. Ich kenne einen, der sackt dann immer in sich zusammen und hält sich die Stirn mit einer Hand und stützt sich auf ein Knie ab, wie so in so einer quasi Denkerpose. Er denkt aber nicht mehr.
Ja. Okay.
Schon krass. Ja. Ich falle meistens einfach um. Und jetzt gehen wir nach Hause.
Okay.
Wir danken dem Chat fürs Mitspielen. Wir danken der Live-Hörerschaft fürs Zuhören und wahrscheinlich auch mittrinken. Hoffentlich auch mittrinken. Es hat nämlich sehr Spaß gemacht heute. Also die Weine. Wir danken der Podcast-Hörerschaft für die Aufmerksamkeit. Wir danken Christoph Raffelt. Wir danken mir.
Ja, ich wollte mich jetzt nicht einmischen, aber.
Ja, nein, aber ja gut.
Ich danke dir auch.
Das ist nett, vielen Dank. Und wir danken natürlich alle Wolfram Siebeck.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich gar nicht vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze, alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Franc, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 vor einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.